Psalm 1 nach Übersetzung das Buch. Wahres Glück. Glückwunsch dem, der nicht mitläuft in der Menge der Gottesfeinde und sich nicht hinstellt auf dem Weg der Übeltäter. Ja, Glückwunsch allen, die nicht mit den Großmäulern zusammensitzen. Ja, glücklich zu preisen ist, wer die Lehre des Herrn mit Freude aufnimmt und sie Tag und Nacht in seinem Herzen bewegt. Solche Menschen sind wie Bäume, eingewurzelt an den Wasserläufen. Wenn die Zeit reif ist, bringen sie ihre Frucht und ihre Blätter verwelken niemals. Ja, alles, was sie anpacken, gelingt. Aber die Gottesfeinde trifft ein anderes Los. Wie leere Hülsen sind sie, vom Winde verweht. Deshalb können die Gottesfeinde nicht bestehen im Gericht und die Schuldigen finden keinen Platz bei den Aufrichtigen. Denn der Herr achtet auf den Weg der Aufrichtigen, doch der Weg der Gottesfeinde führt ins Nichts.
Moin. Schaut mich mal an. Was seht ihr? Außer einen, der vielleicht ein bisschen komischen Dialekt hat, ein bisschen laut redet. Von der Küste. Ein so im mittleren Alter. Macht vielleicht ein bisschen Sport, Fitnessstudio, wahrscheinlich nicht. Was seht ihr? Ihr guckt mich an und bewertet mich. Vielleicht habt ihr sogar einen Eindruck von mir, dadurch, dass ihr mich seht. Aber sind wir uns nicht alle darüber einig, um mich wirklich kennenzulernen, gehört mehr dazu, als nur mich anzuschauen. Es gehört mehr dazu, mich kennenzulernen und zu verstehen, wer ich bin. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass es das Sichtbare und Äußere nur ein Teil unseres menschlichen Daseins ist. Es gibt das sogenannte Eisbergmodell von Sigmund Freud und das versucht so ein bisschen darzustellen, was der Unterschied zwischen sichtbar und meinem Äußeren und dem unsichtbaren Inneren ist. Und wie es beim Eisberg so ist, dass der sichtbare Teil maximal 20% eines Eisbergs ausmacht. Und das, was unten drunter unter der Oberfläche und nicht sichtbar ist, ist meist der viel größere Teil. Sichtbar mein Verhalten, meine Taten, meine Worte und im Unsichtbaren das, was in mir steckt. Vielleicht Dinge, die ich mir selber noch nicht mal bewusst bin. Meine Vorstellungen, meine Ziele, meine Wünsche, meine Träume, meine Gefühle und Emotionen. Dinge, die mich geprägt haben, meine Prägung und so weiter. Wir sind als Menschen Äußeres und Inneres. Vielleicht ist es euch eher geläufig und das ist, weil wir geprägt sind durch die griechische Kultur, durch den Hellenismus, die Begriffe Geist, Seele und Leib. Das ist so eine Dreiteilung, die ihr vielleicht schon häufig gehört habt. In der Bibel wird nicht eine Dreiteilung gemacht, sondern da wird tatsächlich diese Zweiteilung gemacht. Die Bibel spricht entweder vom äußeren Menschen, dem Leib, oder vom inneren Menschen. Und da benutzt sie manchmal verschiedene Begriffe, meint aber immer das Innere, uns als innere Gesamtheit, Herz oder Seele zum Beispiel. Und ihr wisst wahrscheinlich auch, dass die beide ganz eng miteinander verbunden sind. Also wenn ich zum Beispiel Sport mache, macht mich das glücklich. Das heißt, wenn ich etwas Körperliches mache, hat das eine Auswirkung auf mein Inneres. Und man kommt dem auf die Schliche, dass das andersherum noch viel krasser ist. Dass nämlich mein Inneres einen Einfluss hat auf mein Äußeres. Dass meine Psyche, dass meine Emotionen, dass das, was ich fühle, das, was mich beschäftigt in meinem Inneren, Einfluss hat auf meinen körperlichen Zustand, auf meine Gesundheit, auf das, wie ich ausstrahle. Ja? Menschen, die eine innere Ruhe haben, denen spürt man das irgendwie ab. Menschen, die eine Ausgeglichenheit haben innerlich, denen spürt man das ab. Man sagt das ja, Mensch, du wirkst so ausgeglichen oder Mensch, du wirkst so frisch. Wir fokussieren uns häufig auf das Äußere. Also wenn ich morgens mich fertig gemacht habe für die Predigt, habe ich darauf geachtet, dass ich mich frisch rasiere und dass ich ein ordentliches Hemd anziehe. Habe geguckt, wie ist mein Äußeres. Aber wir vernachlässigen häufig das Innere. Und manchmal macht, oder Häufig macht das Innere mehr aus, als wir denken. Keine Überraschung, die Bibel wusste das schon vorher. Und wir können an verschiedenen Stellen in der Bibel immer wieder die Bedeutung unseres inneren Menschen entdecken. Nur ein paar Beispiele. Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Psalm 37, Vers 4. Finde deine Lebensfreude im Herrn und er wird dir geben, wonach sich dein Herz sehnt. Psalm 51. Dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde das sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das dir gefällt, das ist tiefe Reue, das ist ein zerbrochenes, ein verzweifeltes Herz. Das wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Oder der Psalmist fragt sich selber in Psalm 42, Vers 12, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft, denn er ist mein Gott. Weil die Bibel so einen Fokus auf unseren inneren Menschen legt, haben wir diese Reihe verwurzelt und beflügelt genannt und wollen dort uns bewusst auf unsere geistliche, aber auch emotionale Gesundheit, auf geistliche und emotionale Reife ausrichten und damit beschäftigen. Es soll eine Reihe sein, wo wir einen ganzheitlichen Blick auf unser Inneres, aber auch um das Äußere unseres Menschen richten. Die Motivation dieser Reihe verwurzelt und beflügelt ist, dass wir da auf Jesus Christus schauen. Denn ich glaube, dass in ihm alle Weisheit und alle Schätze der Weisheit verborgen sind, so wie es in dem Neuen Testament steht. Im Hebräerbrief lesen wir als Motivation für uns alle, und das soll auch die Motivation für diese Predigtreihe sein. Dabei wollen wir nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen. Er ist am Kreuz für uns gestorben und er ist auferstanden. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Heiler unseres inneren Menschen. Er ist die Antwort letztendlich auf unsere Sehnsüchte, Wünsche und Bedürfnisse. Und er war und ist und bleibt unsere Hoffnung. Er ist der, der Gemeinschaft zwischen Gott und uns Menschen möglich macht. Und er ist der, so haben wir es letzten Sonntag gesungen, der Wegbereiter, der Hoffnungsgeber. Er ist mein Ruheort. Ich möchte uns unseren inneren Menschen heute ein bisschen näher bringen. Und es gibt ein wunderschönes Bild, wie wir unser Inneres beschreiben können. Und zwar lautet der Titel dieser Predigt »Mein innerer Garten«. Ich möchte uns unser Inneres verbildlichen anhand eines Gartens und ich möchte Parallelen zwischen einem Garten und meinem Inneren mit all meinen Gedanken, Emotionen und Bedürfnissen herstellen. Die Bibel, ganz auf den ersten Seiten, beschreibt schon den Start und die Schöpfung der Welt mit einem Garten. Denn Gott setzt die Menschen am Anfang in einen Garten. Und zwar in den Garten Eden. Und das ist nicht ein Garten, wo man Wäsche aufhängt und wo man Tomaten anbaut, sondern er wählt den Garten als einen Ort der Begegnung. Der Begegnung zwischen Mann und Frau, die erste Begegnung des Menschen miteinander fand in diesem Garten statt. Und genauso auch die Begegnung von Mensch und Gott fand in dem Garten statt. Wir können das lesen, 1. Mose 2, Abvers 8. Dann legte Gott, der Herr, einen Garten im Osten an, in der Landschaft Eden. Und er brachte den Menschen, den er geformt hatte, dorthin. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen zwei Bäume. Der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gutes und Böses erkennen lässt. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Gott stellte den Menschen in einen Garten. Und Garten hier der Garten Eden, kann man übersetzen mit schöner Garten. Eden bedeutet Schönheit. Und wir können uns unser Inneres wie so einen Garten vorstellen. Wir hatten einen Garten zu Hause. Einige. Wir haben auch einen Garten zu Hause. Mein Problem ist, ich bin kein Gartenexperte. Meine Frau ist der Gartenexperte. Sie macht den Garten, ich rede darüber. Ich kenne nicht alle Blumen und nicht alle Pflanzen. Ich sehe aber die Vielfalt und die Schönheit unseres Gartens. Aber ich kümmere mich um den Rasen. Und der ist auch Teil des Gartens. Und deswegen habe ich euch was mitgebracht. Ein Stück meines heiligen Rasens. Ein Stück meines heiligen Rasens, ja. Ich habe einiges gelernt über Rasen, seitdem wir Rasen haben. Und daran möchte ich euch beteiligen. Und zwar zunächst einmal, Rasen wächst nicht immer so, wie er soll. Und es wächst auch nicht immer das, was soll. Ein Garten ist schnell verwildert, seht ihr hier. Ja? Also als wir den Garten angelegt haben, da war dort ein komplett verwunschener, verwilderter Garten. Wir mussten erstmal alles platt machen, um dann überhaupt eine Fläche zu machen, wo dann Rasen wachsen konnte. Viel Unkraut, viel Überwucherung. Es musste der Boden vorbereitet werden, es musste alles rausgenommen werden, was Altes da war, und dann Rasen gesät werden. Aber ich habe festgestellt, dass selbst wenn der Rasen gesät war und angefangen hat zu wachsen, dort immer noch alles Mögliche wuchs. Da wuchs Unkraut, irgendwelche Kräuter, Blätter und sonst was, die ich dann alle dann rauspacken musste. Moos, ganz doof, ja? Ganz viel Moos, hier überall drin, ja? Es wächst also alles Mögliche, ja? Das, was ich im Garten zulasse, das wächst vor allen Dingen dann auch immer noch weiter. Das heißt, das, was ich nicht haben will, das muss ich auch entfernen. Adam und Eva gab den Menschen, Gott gab den Menschen, Adam und Eva, den Auftrag, den Garten zu kultivieren und zu bewahren. Und genau das mache ich dann auch, indem ich dann Ungutes rauszupfe. Und da sehe ich die erste Parallele zu meinem inneren Garten. Was immer ich in meinem inneren Garten anbaue, das wird auch wachsen. Das, was ich in mir aufnehme, das, womit ich mich beschäftige, das wird wachsen. Die Musik, die ich höre, das, was ich lese, die Shorts und Reels und Videos, die ich mir anschaue, das, womit ich mich im Internet beschäftige, ganz allgemein, die Nachrichten, die ich schaue, ganz allgemein, die Zeit, mit der ich mich beschäftige, die Zeit, die ich für Dinge verbringe, die prägen mich. Und die werden dafür sorgen, dass Dinge in meinem inneren Garten wachsen. Und zwar zum Positiven als auch zum Negativen. Wir haben eben den Spruch gelesen aus Sprüche 4. Mehr als alles aber bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wir sollen unser Herz bewahren. Und zwar auch vor den Unkräutern, die in unserem Garten wachsen und gedeihen. Das Zweite, was ich feststellen musste, ist, ein Garten und auch ein Rasen braucht fürs Wachstum Pflege und Nährstoffe. Ja, wichtig ist, dass man dabei das richtige Werkzeug hat. Ich habe jetzt schon was mitgebracht. Ja? Und zwar erstmal richtig gutes Schneidmaterial, ne? Dass man saubere Schnitte macht und sich einen ordentlichen Rasen zurechtlegt. Ja? Und Wasser braucht auch einen Rasen. Passt. Rasen wächst nicht einfach so. Auch wenn ich mir das wünschte, dass das alles so wächst, dann funktioniert das nicht einfach so. Pflege und Aufmerksamkeit sind nötig. Denn wenn man es sich selbst überlässt, dann sieht es ungefähr so aus. Ja? Bis auf hier, wo ich jetzt schon geschnitten habe. Es dauert nicht Stunden. Ja? Es ist nicht so, dass ich tagelang, wenn man den regelmäßig pflegt, dort investieren, Aufmerksamkeit und Zeit investieren muss. Aber es braucht regelmäßige Pflege. Und auch Wasser braucht es nicht viel, aber regelmäßig. Wir würden, glaube ich, nicht auf die Idee kommen, zu sagen, okay, unseren wunderbaren englischen Rasen wird dadurch kommen, dass wir einmal im Jahr Rasen mähen, bisschen Dünger raufmachen und einmal dass die Jahresmenge Wasser über unseren Rasen schütten und dann wächst er und gedeiht. Er würde erstens ertrinken und danach vertrocknen. Auch mein innerer Garten braucht regelmäßige Pflege, die nicht von einmaligen Input gefüllt wird und erfüllt wird. Vielleicht bist du einer, der gerne auf Freizeiten, Gemeindefreizeiten oder christliche Freizeiten, Konferenzen und so weiter fährt. Das ist alles toll. Vielleicht bist du der, der jeden Sonntag hier zum Gottesdienst kommt und sagt, ich bin so erfüllt und gehe so erfüllt daraus hervor. Ich glaube, dass das diese Hochpunkte im Leben, diese einmaligen und relativ unregelmäßigen Zeiten dazu beitragen, dass es immer wieder Durst- und Trockenzeiten in unserem inneren Garten gibt, wo wir bewässern und uns vielleicht auftanken und voll mit Wasser füllen, wo wir uns pflegen lassen in unserem Inneren und dieses Hochgefühl im zum Beispiel Lobpreis oder im Gottesdienst oder durch eine Predigt hören. Und dann merken wir aber Mitte der Woche oder zum Ende der Woche, Mensch, irgendwie fühle ich mich trocken und leer an. Wir lieben einen Garten, der blüht und gedeiht und vielleicht wünschst du dir das für dein Inneres auch, dass dein Inneres aufblüht. Das Interessante ist, die Magie bei so einem Rasen passiert gar nicht mal obendrauf. Also ich wünsche mir natürlich ganz dichten Rasen, und zwar so einen, wo ich barfuß dann nachher drüber gehen kann. Kennt ihr das? So richtig dichten Rasen, der so richtig schön weich ist. Das finde ich wunderschön, ja. Aber das passiert nicht einfach so. Das, was passiert ist, dass erst Wurzelwachstum nach unten stattfindet, der dann dafür sorgt, dass oben das Gras dichter wird. Und wie passiert das? Dadurch, dass man das regelmäßig schneidet. Also eine regelmäßige Pflege führt zu Wachstum, führt zu einem festen Wurzelwerk. Und ein Rasen wird erst dann satt und grün, wenn wir ihn regelmäßig pflegen. Was kann das für mein inneres Herz, für meine innere Seele, für meinen inneren Garten bedeuten? Ich glaube, dass wir auch unser Inneres, so wie wir es von Unkraut befreien müssen, auch regelmäßig pflegen dürfen. Mit guten Worten, mit Worten der Ermutigung, des Zuspruchs, hoffnungsvolle Geschichten, mit Gebeten, mit Psalmen, mit Begegnungen, die uns pflegen, die unser Inneres bewässern. Das Dritte, was ich gelernt habe, ist, der Garten ist ein Ort für Begegnung und Beziehung. Garten ist ein faszinierender Ort, denn dort kann man verweilen, man kann sich hinsetzen, man kann sich austauschen. Und wenn wir in die Bibel gucken, warum hat Gott Adam und Eva in einen Garten gestellt? Warum hat er sie in einen Garten gebracht? Er hätte sie auch in eine Fabrik bringen können und sagen können, so, jetzt wird mal ordentlich gearbeitet, denn diese Welt, die braucht euch. Ja? Vielleicht ist dein Gottesbild, dass unsere Welt aus Arbeit besteht, aus Dienen. Vielleicht ist das Leben ja sowas wie ein Test und ich muss dienen und den Menschen von Jesus erzählen und das ist eigentlich alles so stressig. In allen Lebensbereichen muss ich immer performen. Vielleicht ist das, was Gott wollte, leistungsorientiert. Ich muss überall Leistung bringen. Nein, keine Fabrik, ein Garten. Und interessanterweise hat Gott uns auch nicht in eine Kirche am Anfang gestellt oder in einen Gemeindesaal. Auch Gemeindearbeit kann in Stress und Leistung ausarten. Aber Gott hat uns eben nicht in eine Kirche gestellt, sondern in einen Garten. Gott hat diesen Ort geschaffen, weil er sich danach sehnte und sehnt, uns zu begegnen und Zeit mit uns zu verbringen. Und dieser Ort ist auch in dir, in deinem inneren Garten. Gott hat einen schönen Garten geschaffen. Gott hat einen Ort geschaffen, wo er Begegnung mit dir möchte. Er möchte und er lädt dich ein, mit ihm gemeinsam in deinem inneren Garten zu verweilen, Ruhe zu finden, durchzuatmen. Die Gegenwart von Gott, dem Vater, Jesus Christus und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu genießen. Wisst ihr, was das Problem ist? Gott ist da, nur leider ich oft nicht. Ich bin zu beschäftigt mit allem Möglichen, mit meiner Arbeit, mit dem Haus, mit dem Garten, mit der Gemeinde. Ich muss performen, damit ich irgendwo mal freie Zeit habe. Ich muss noch die Predigt vorbereiten und mich um den nächsten Gottesdienst kümmern. Ich habe mich erwischt bei der Vorbereitung der Predigt, habe gedacht, so jetzt predige ich über diesen Garten und setze mich gleich morgens, wenn ich aufstehe, an die Predigtvorbereitung. Und habe gesagt, nee, ich muss das einfach mal üben, jetzt die 10 Minuten mir noch auszusparen und mich hinzusetzen und einfach die Zeit nutzen, um Gott Raum zu geben, mir zu begegnen. Dieses einfach Dasein fällt mir persönlich schwer und ich vermute mal vielen von euch auch. Wir sind nämlich darauf getrimmt, nicht einfach da zu sein, sondern zu tun und zu machen. Allerdings ist der Garten Eden nie ein Nutzgarten gewesen, wo die Arbeit wartete, sondern ein Ort der Begegnung, wo Gott wartete. Nicht Adam und Eva suchten Gott, sondern Gott suchte Adam. Gott ist da, aber wir verstecken uns. Gott sucht uns. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Wir sind allerdings meistens irgendwo, bei der Arbeit, bei Instagram oder am Handy, im Stress, beschäftigt, aber Gott ist da und er möchte uns in unserem inneren Garten begegnen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit der Überforderung, in einer Zeit der Rastlosigkeit, in einer Zeit, in der emotionale und psychische Krankheiten durch die Decke gehen. Vielleicht ist das die größte Krise unserer Zeit. Ich weiß von vielen Menschen in meinem Umfeld, die unter Angststörungen litten oder leiden, die mit psychischen Störungen, mit psychischen Belastungen, mit emotionalen Verstimmungen zu kämpfen haben. Jugendliche sind besonders davon betroffen, wusstet ihr das? Es ist wie eine Epidemie, die über unsere Gesellschaft schwappt. Ja? In den USA sagen 42% der unter 16-Jährigen, dass sie schon extreme Niedergeschlagenheit und Angstzustände erlebt haben. Seit 2013 geht der Anstieg extrem hoch und da haben sich Wissenschaftler gefragt, was ist denn 2013 gewesen? Wo war denn dort großer Krieg oder Unsicherheit in der westlichen Welt? Wisst ihr, was 2013 war? Wie bitte? Das Smartphone hatte sich durchgesetzt. Die ersten Smartphones gab es 2007, aber so ab 2013 weiß man, dass das in die Breite der Gesellschaft reingegangen ist und vor allen Dingen auch bei Jugendlichen immer mehr Anklang gefunden hat. Strukturen, Systeme brechen weg, Familien erodieren und Glaube und Religion wird immer weniger beachtet. Ich will nicht sagen, das sind alle Gründe, das sind nur einige Gründe. Ich bin kein Psychologe, ich kann das nicht bewerten. Aber ich glaube, wir sind alle davon akut betroffen. Wir sind alle davon irgendwie betroffen, entweder selber oder durch unser Umfeld. Ich glaube, wenn du akut davon betroffen bist, gibt es zum Glück heutzutage sehr gute Therapeuten und professionelle Hilfe. Und das ist wichtig, das anzugehen. Und zum Glück können wir heute da auch mehr drüber sprechen. Und das wollen wir auch hier. Ich möchte euch nur sagen, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir lernen, wie wir dem vorbeugen, wenn es uns gut geht. Und wenn du sagst, okay, ich kenne das so gar nicht. Ich glaube, dass dieses Pflegen des inneren Gartens ein Weg sein kann, auch dem vorzubeugen. Innerlich stabil und eine gesunde Selbstfürsorge und Pflege des inneren Gartens zu finden. Ich habe ein Stück von dieser Pflege meines inneren Gartens im Kloster entdeckt. Ich bin seit einigen Jahren regelmäßig im Kloster Alexanderdorf. Das ist ein Benediktinerinnenkloster südlich von Berlin. Und das ist total faszinierend, denn die Benediktinerinnen halten sich an den Heiligen Benedikt, genau richtig. Und der Heilige Benedikt, der hat schon sehr viel auch zu dem inneren Menschen gewusst und in seine Gedanken hat einfließen lassen. Die Benediktinerinnen in dem Fall, die haben zum Beispiel 5-mal am Tag Gebets- und Ruhezeiten, wo sie sich füllen lassen mit Gebet, mit Psalmen, mit guten Worten, mit Gesang. Und sie kommen dort immer wieder zusammen, 5-mal am Tag, um sich so kleine Prisen von Wasser oder Schlucke von Wasser zu geben, wo sie ihr Inneres pflegen. Dazwischen wird ganz normal der Alltag gemacht, gearbeitet und so weiter. Das Zweite, was sie machen, ist, dass sie einen Ruhetag haben. Und den halten sie wirklich ein. Außer, dass sie zu den Zeiten auch zum Gebet gehen. Ja? Der Sonntag wird dort als Ruhetag regelmäßig genutzt. Diese Zeiten des Gebets, diese Ruhe hat mich fasziniert. Ich habe immer gedacht, so eine stille Zeit und so eine Gebetszeit ist nur was für Fromme. Das ist optional und das passt irgendwie vielleicht manchmal in den Alltag rein und manchmal nicht. Meistens nicht. Für mich lag und auch noch heute liegt dort so ein bisschen so eine Schwere drauf. Ne? Als guter Christ sollst du ein bisschen Bibel lesen, ne? Am besten täglich Bibel lesen, beten und so weiter. Du musst tun. Und mittlerweile glaube ich das nicht mehr, dass das ein Tun müssen ist. Ich glaube, dass es ganz essentiell ist für meine emotionale und geistlich fest verwurzeltes Inneres. Ich beginne zu entdecken, dass es weniger Tun und Du musst ist, als ein Angebot Gottes für Begegnung. Mein innerer Garten ist ein Ort, an dem Gott wartet und sagt, Ole, komm doch vorbei. Ich habe Zeit für dich. Ich glaube, das habe ich als Folie mitgebracht, geistliche und emotionale Reife ist, unser geistliches Leben und unsere emotionale innere Gesundheit sind eng miteinander verbunden. Es ist nicht möglich, geistlich reif zu sein und gleichzeitig emotional unreif zu sein. Ich lese es nochmal. Unser geistliches Leben und unsere emotionale innere Gesundheit sind eng miteinander verbunden. Es ist nicht möglich, geistlich reif zu sein und gleichzeitig emotional unreif zu bleiben. Und deswegen drei Punkte zum Mitnehmen. Erstens, eliminiere das Unkraut in deinem Leben. Ich habe es eben schon gesagt, zu meiner Selbstvorsorge zählt, weniger in mein Inneres zu lassen von den unguten Dingen. Weniger Informationen, weniger Nachrichten, weniger Handy, weniger ungute Einflüsse. Ich muss verhindern, dass ich austrockne, weil ich die falschen Nährstoffe zu mir nehme oder das Unkraut mir das ganze Wasser wegsaugt. Ich muss Gutes heranlassen. Ich muss mich radikal in meinem Konsum von Medien reduzieren. Und ja, ich sage es ganz bewusst mit muss. Denn ich glaube, das ist der radikalste und wichtigste Schritt, erstmal Raum zu schaffen und weniger zu machen. Weniger Medien, weniger soziale Medien wie TikTok, YouTube oder WhatsApp oder bei mir die Nachrichtenplattformen. Meine Zeit allgemein an meinen digitalen Endgeräten ist der Tod unserer Gesellschaft. Wirklich. Ja? Und das sage nicht ich, sondern das sagen die Erkenntnisse, die Forscher und die Forschung schon lange. Und es wird in 10 Jahren wird es massive Verbote von sozialen Medien und Handys geben, zum Beispiel in den Schulen. Ja? In Schweden oder ich glaube Finnland, die haben jetzt angefangen, genau das einzuführen, weil sie erkannt haben, wie viel schlechten Einfluss diese Medien auf die Persönlichkeit von jungen Menschen haben. Eliminiere das Unkraut in deinem Leben. Das Zweite, versorge deinen inneren Garten regelmäßig mit frischem Wasser und guten Nährstoffen. Ich habe ein paar Beispiele gegeben. Ein tägliches Gebet oder eine Psalmlesung, das war für mich so ein Impuls aus dem Kloster, den ich genommen habe. Ich lese jetzt jeden Morgen einen Psalm, manchmal nicht einen ganzen. Ja, bei 119 teile ich mir das auf. Ja. Aber ich lese die Psalmen immer ein kleines Stück und lasse mich dadurch füllen. Und ich glaube, dieser kleine Moment des Füllenlassens, ohne dass ich jetzt tief darüber nachdenke, was denn der Autor alles sagen wollte, das tut einfach gut und füllt mich. Bibelstellen können mich füllen. Gute Worte, vielleicht auch durch ein Andachtsbuch. Das Einfachste, was du da tun kannst, ist, such dir deinen Lieblingsort. Früh am Morgen, wenn du ein Abendmensch bist, auch am Abend, such dir deinen Ort, wo du einfach kurz zur Ruhe kommen kannst und dich füllen lassen kannst. Das können 5 Minuten sein oder 30 Minuten, aber nutze diese Momente des Füllens. Wie ich gesagt habe, es geht nicht darum, einmal am Sonntag hier eine Predigt abzugreifen und zu sagen, oh, ich bin so erfüllt für die ganze Woche. Das ist schön und gut. Auch die Konferenzen einmal im Jahr können ganz toll und inspirierend sein. Aber das, was wirkliches Wurzelwachstum schenkt, ist die regelmäßige, tägliche Pflege deines inneren Gartens. Und das Dritte ist, das ist eng damit verbunden, kultiviere diese Momente als Ruhezeit für Begegnung mit Jesus, wo du einfach sein kannst, Vielleicht ist es an der Zeit, wirklich nur einen Psalm zu lesen und dann noch 5 oder 10 Minuten einfach nur zu verweilen und zu sagen, Jesus, ich bin hier. Du darfst mir jetzt begegnen. In meinen Gedanken, in meinen Gefühlen und Emotionen, in meinen Bedürfnissen, die ich verspüre. Vielleicht nimmst du dir die Zeit und machst ein bisschen Musik an im Hintergrund, aber lässt dich füllen bewusst aus dieser Ruhe und aus diesem Nichtstun heraus. Es gibt einen Pastor aus Schweden, Thomas Sjödin, der hat einen coolen Satz gesagt. Der hat gesagt, das, was passiert, während man nichts tut, passiert nicht, wenn man aufs Nichtstun verzichtet. Es passiert etwas, wenn du nichts tust. Wer diese 7 Wochen letzte Woche mitgemacht hat, der hatte schon ein gutes Gespür dafür gekriegt, was es heißt, so mal 5 Minuten innezuhalten. Vielleicht ist das was, was du auch die nächsten Wochen etablieren kannst. Zum Abschluss ein kleines Wort der Warnung. Es ist keine Zauberformel. Und es ist kein Programm, was du abarbeiten kannst, jetzt Punkt 1, 2, 3, auch wenn ich 1, 2, 3 gesagt habe. Es ist vielmehr, dass es so kleine, unscheinbare Schritte sind hin in eine Regelmäßigkeit, in eine regelmäßige Zeit von Ruhe, Erfüllung, gefüllt werden mit Gottes Wahrheiten. Und dieses Wurzelwachstum, das passiert dann ganz leise und vielleicht auch erstmal ganz zärtlich, ganz zierlich und ganz klein. Thomas Harry, auch einer, der ganz tolle Bücher zum Thema emotionale Gesundheit schreibt, der sagt und der porträtiert einen reifen Christen so. Er sagt, reifer Glaube findet sich dort, wo ein Mensch in einer lebendigen, authentischen Beziehung zu Jesus Christus lebt, in der er seine ganze Gefühlswelt und auch seine Körperlichkeit mit einbezieht. Emotionale Reife meint die angemessene Integration von Gefühlen in mein gesamtes Glaubensleben. Ich spreche noch einmal wieder die Einladung von Jesus Christus aus, zu ihm zu kommen. Wir haben am Anfang des Gemeindejahres diesen Vers gehört. Wir haben ihn zwischendurch gehört. Daniel hat ihn vor 2 Wochen auch zitiert. Und ich will ihn wieder vorlesen. Als Einladung für jeden von uns. Kommt her zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Das ist mein Wunsch, dass wir uns alle auf diese Reise, auf diesen Weg begeben, unseren inneren Garten neu zu entdecken. Dass wir uns auf den Weg begeben, diese starke Verwurzelung in Jesus Christus und in Gottes Liebe, in seiner Gegenwart zu entdecken, um gewappnet zu sein fürs Leben. Ich möchte dieses Leben leben, dieses mit meinem ganzen Sein, innerlich gesund und stark. Und deswegen dieser Begriff beflügelt, denn beflügelt durch Gottes Kraft sein. Ich glaube, dass wir das alle brauchen und ich wünsche uns allen, dass diese Sehnsucht in uns wächst. Damit wir wie ein Baum, der gepflanzt ist an frischen Wasserbächen, der reiche Frucht bringt und dessen Blätter nicht verwelken, einmal sein werden. Amen. Jesus Christus, ich bete darum, dass wir erfüllt werden von dieser Wahrheit. Und ich bete, dass du über unser Körperliches und das, womit wir uns vielleicht viel zu häufig beschäftigen, hinaus in unser Inneres schaust. Und du siehst, was dort drin abgeht. Du siehst, wie unsere Gärten aussehen, unser innerer Garten. Du weißt, wie verwildert er ist, wie vielleicht er völlig falsch gepflegt oder genährt ist. Du weißt, was für kleine, zarte Pflänzchen vielleicht schon am Wachsen sind, wo sich Wurzeln auch schon ausgeprägt haben. Danke dafür, dass du uns kennst. Und danke, dass du in unserem Garten schon verweilst und wartest, dass wir dir begegnen. Schenke du diese Begegnung heute, morgen, in dieser Woche, in der nächsten Zeit, weil wir endlich dort ankommen und uns diesen Ruhemoment gönnen in deiner Gegenwart. Amen.